Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Petros Markaris ist Griechenlands bekanntester Krimi-Autor. Sein Protagonist, der etwas exzentrisch brummelige Kostas Charitos, führt uns Leser durch Athen und mitten hinein in die verbrecherischen und korrupten Kreise rund um die Akropolis. Die Figur des Kommissars hat der 72-jährige Markaris erst relativ spät erfunden. Davor schrieb er Theaterstücke, Drehbücher für den Filmemacher Theo Angelopoulos und er übersetzte Goethe und Brecht ins Griechische. In seinem neuesten Krimi »Die Kinderfrau« bekennt sich Markaris nun erstmals auch literarisch zu seiner großen Liebe zu Istanbul, der türkischen Metropole. Petros Markaris, der türkische Grieche. Kalimera Petros Markaris, ich möchte Sie am Anfang fragen, ob Sie lieber Ouzo trinken oder lieber Raki?
Ich trinke lieber Raki. Ich trinke Ouzo fast überhaupt nicht.
Der Raki ist ja auch mehr eigentlich das Getränk, das wir aus der Türkei kennen. Und da bin ich dann auch schon bei Ihrer Geschichte. Ihr Vater war Armenier, Ihre Mutter Griechin. Kann man das so sagen, die Türkei ist Ihr Vaterland und Griechenland ist Ihr Mutterland?
Nein, ich habe eigentlich kein Vaterland. Ich kann mit dem Begriff Heimat überhaupt nichts anfangen. Türkei ist nicht meine Heimat. Griechenland ist nicht meine Heimat. Das Einzige, wann, sagen wir, dem Begriff Heimat am nächsten kommt, ist die Stadt Istanbul. Ich bin ein Istanbuler. Ich bin kein Türke und kein Grieche in diesem Sinn. Griechenland ist nur meine sprachliche Heimat und mein Wohnort. Die Türkei ist als Land nicht meine Heimat, ich bin Istanbuler, ich habe mich immer als Istanbuler gefühlt, nicht als Türke in diesem Sinne, im breiteren Sinn. Und das ist übrigens ein Gefühl, das die meisten, auch Türken, Istanbuler-Türken haben. Die fühlen sich mehr Istanbuler als Türken.
Sie leben in Athen, Sie schreiben vor allem auch über Athen, Sie schreiben auf Griechisch. Inwieweit sind Sie denn auch Athener dann hinterher geworden?
Naja, also Athen ist für mich meine Wahlstadt. Und zwar, weil ich mich Mitte der Jahre, der 60er Jahre, den Entschluss gefasst hatte, auf Griechisch zu schreiben, weil ja Griechisch meine Muttersprache war. Nicht Armenisch, sondern Griechisch war meine Muttersprache. Und als ich die Entscheidung getroffen hatte, auf Griechisch zu schreiben, dann blieb mir eigentlich nur ein Weg, einfach nach Athen zu gehen, wo die moderne griechische Sprache gesprochen wird.
Nun kennen wir Sie in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich auch vor allem als den Griechen. Sie sind Griechenlands bekanntester Krimi-Autor. In Ihren Krimis schildern Sie ein ebenso faszinierendes wie abstoßendes Athen, das im Autoverkehr ertrinkt, in dem es Verbrechen gibt, das versinkt in Korruption. Und nun zieht es Sie in Ihrem neuesten Krimi, in der Kinderfrau, dann plötzlich wieder nach Istanbul. Vor 40 Jahren haben Sie den Bosporus offiziell verlassen. Zieht es Sie nun mit über 70 wieder mehr zurück in die alte Heimat?
Ich habe die Beziehung zu Istanbul nie abgebrochen. Ich bin immer wieder in Istanbul, also im Durchschnitt zwei bis dreimal im Jahr und bleibe nicht sehr lang, also nicht mehr als zwei Wochen, also manchmal auch fünf Tage. Aber es kommt nicht darauf an, wie lange ich bleibe oder wie oft ich dort bin. Und da bin ich ganz oft in Istanbul. Und ich bin immer also sehr gerne in Istanbul immer noch und ich freue mich, wenn ich dort bin, weil ich, wie gesagt, also Istanbul als meine Heimat empfinde.
Istanbul ist die Stadt mit der ganz großen Geschichte, Konstantinopel, Byzanz. Wie sind Sie heute noch fasziniert von dieser Geschichte?
Ja, also dieses Ambiente, diesen Durchgang von Hauptstadt des Byzanz in die Hauptstadt des Osmanischen Reichs, diesen Übergang hat Istanbul im Großen und Ganzen gut überlebt und es gibt immer noch heute in Istanbul einen großen Teil, der diese beiden Metropole und diese beiden Hauptstädte enthält, immer noch lebendig da sind.
Nun sind Griechen orthodoxe Christen in aller Regel. Istanbul oder Konstantinopel ist das Zentrum. Dort sitzt der ökumenische Patriarch aller Orthodoxen. Was bedeutet denn Istanbul heute für Griechen?
Irgendwie eine Pilgerschaft. Viele Griechen wollen nach Istanbul. Sie fliegen auch oder fahren nach Istanbul. Sie müssen davon ausgehen, dass heute zwischen Athen und Istanbul täglich 3 Flüge gibt. Griechen sind oft in Istanbul, sie lieben die Stadt. Und wenn man zum Beispiel während der Osternzeit nach Istanbul fährt, da hört man auf den Straßen fast nur noch Griechisch.
Früher gab es sehr viele Griechen in Istanbul, über 100.000 teilweise sogar. Irgendwann wird Konstantinopel wieder unser sein, träumt ein pensionierter General in ihrem Buch Die Kinderfrau. Und das wirklich 550 Jahre, nachdem Konstantinopel von den Türken erobert und zur Hauptstadt des Osmanischen Reiches gemacht wurde. Gibt es dieses griechische Träumen wirklich noch?
In gewissen Kreisen schon, aber diese Kreise sind nationalistische Kreise in Griechenland. Das ist nicht so selten, muss man sagen. Und auch ist es so, dass zum Beispiel Leute, die sagen wir von der Generation dieses Generals außer Dienst jetzt, so aufgewacht sind mit dem Traum, dass Griechenland den großen Byzanz noch einmal wieder aufbauen wird. Also der Durchschnittsgrieche heute oder der junge Mann, der denkt gar nicht dran. Also der geht nach Istanbul, weil es, sagen wir, so viel von der orthodoxen Tradition des Landes immer doch noch da besteht. Weil ja also mit der Zeit die Orthodoxie und die orthodoxe Religion während der Osmanenzeit für die Griechen der Verbindungspunkt zwischen Sprache, Religion und Überleben war, so besteht immer noch diese enge Verknüpfung. Aber ansonsten denkt der Durchschnittsgrieche oder jetzt ein junger Mann oder der Griechen gar nicht dran, Istanbul zurückzuerobern.
Die Griechen in Konstantinopel waren früher, als noch die Mischkultur dort gab, als eine große Kultur gab, waren sie ja meistens eine Elite. Sie waren die Bankiers, sie waren die reichen Händler. Und als dann Mitte des letzten Jahrhunderts der türkische Nationalismus immer schlimmer wurde, hat sich das sehr radikal geändert. Sie haben das als junger Mensch miterlebt in Istanbul damals. Was ist denn passiert so in den 1950er Jahren?
Also in den 1940er Jahren eigentlich, also Mitte der 40er, also 42, 43, gab es eine ganz systematische Politik von Seiten der türkischen Regierung, die darauf zielte, die Türkisierung des Kapitals durchzusetzen. Das konnte nur passieren, indem man eigentlich von den Minoritäten diese Vorherrschaft in den Finanzen und in der Wirtschaft zurücknahm, auch mit Gewalt, oft mit Gewalt. Das hat nicht funktioniert, denn diese Minoritäten in Griechenland, nicht nur die Griechen, auch die Armenier und auch die Juden, die waren ja auch gut wirtschaftlich und finanziell, nicht nur, sagen wir, im Sinne des Reichtums, des Kapitals sehr stark, sondern auch, weil sie Kontakte überall in der Welt hatten. Und das hat damals nicht funktioniert. Was funktioniert hat eigentlich, war natürlich die Austreibung nicht nur der Griechen, sondern auch deren Familien, die teilweise auch türkische Staatsbürger waren, während des Zypern-Problems, des Zypern-Konflikts. Das hat funktioniert. Und so sind wir heute, so sind die Istanbuler Griechen, sagen wir, in der heutigen Lage, nur noch knapp über 2000 Einwohner zu haben in Istanbul.
Sie haben vorhin die Zypernkrise erwähnt. 1964 war es dann wirklich auch ganz aus mit der Verständigung erstmal zwischen den Türken und Griechen. Man erfährt in Ihrem Krimi wirklich sehr viel, wie es zu Ende ging mit dem Istanbuler Griechentum. Warum mussten Sie erst 70 werden, bevor Sie das schriftstellerisch aufgearbeitet haben?
Ja, ich habe als Romanautor sehr, ziemlich spät angefangen, einerseits. Andererseits ist es auch wahr, dass ich mich gescheut habe, jahrelang einen Roman oder irgendetwas über Istanbul zu schreiben. Weil ja, ich, wie ich gesagt habe, emotional mit der Stadt sehr eng verbunden bin. Und das gewährt dem Autor keinen klaren Überblick und keinen distanzierten Blick auf die Geschehnisse. Und ich musste erst einmal diese, sagen wir, diesen emotionalen Konflikt überwinden, um erst dann dazu zu, so weit zu sein, um einen Roman über die Stadt zu schreiben und über die Leute.
Wenn Sie heute in Istanbul sind, bemerken Sie noch etwas von dieser alten, jahrhundertealten Feindschaft zwischen Griechen und Türken?
Nicht mehr. Nein, nicht mehr. Also ich glaube, die übrig gebliebenen Griechen leben heute ganz offen, ganz ruhig in der Stadt. Sie werden nicht von der Regierung irgendwie erpresst oder es wird auf sie keinen Druck ausgeübt, aber es sind ja auch wenige Leute, es sind 2000 Leute, was soll man mit ihnen anfangen? Natürlich gibt es immer diesen, sagen wir, der Reibungspunkt ist eigentlich nur noch das Patriarchat. Ansonsten aber leben die Griechen ganz ruhig.
Und hat immerhin der Premierminister Erdogan vor einiger Zeit gesagt, die Vertreibung der Minderheiten sei faschistisch gewesen. Das hätte ein türkischer Staatsführer wahrscheinlich früher nicht gesagt. Das heißt, man ist auch in Bezug auf Vergangenheitsbewältigung, geht man im Moment aufeinander zu.
Ich würde sagen, also ich schätze, dass Erdogan das gesagt hat. Und er ist der erste türkische Politiker, nicht nur Premierminister, aber Politiker überhaupt das gesagt, der den Mut hatte, das zu sagen, einerseits. Andererseits kommen aber leider solche Wahrheiten oder solche Zugeständnisse, sagen wir, immer zu spät. Nicht nur in der Türkei, auch in Griechenland, überall. Und jetzt, wenn er das jetzt gesagt hat, ist es natürlich so spät, dass man das also nicht mehr gut machen kann oder zurücknehmen kann. Also ich lese immer so, Erdogan sollte, sagen wir, irgendwie praktische Gesten machen, dass das so ist. Was soll er für die Gesten machen? Das ist alles vorbei jetzt. Aber dass er das zugibt, das schätze ich, das ehrt ihn und das schätze ich auch sehr hoch.
Und wie ist umgekehrt? Wie bemerken Sie die Stimmung unter den Griechen? Gibt es da noch sehr viel antitürkische Ressentiments?
Weniger. Als früher, muss ich sagen. Wer auf dem Niveau des Verkehrs, des Völkeraustausches zwischen also der Fremdenverkehrs und der Kontakte zwischen Griechen und Türken, ist alles lockerer geworden, entspannter geworden. Das ist wahr.
Für die Nationen auf dem Balkan ist die Nation ja etwas Besonderes, etwas sehr Identitätsstiftendes, auch immer in der Geschichte gewesen. Wenn Sie mal so ein patriotisches Gefühl haben, wenn bei Ihnen etwas wie Patriotismus kommt, wo geht der dann hin? Sind Sie dann eher patriotisch Richtung Türkei oder eher Richtung Griechenland?
Alle Balkanländer sind nationalistisch krank. Nationalismus ist keine spezifisch griechische oder türkische Krankheit, es ist eine Balkankrankheit. Alle Balkanländer sind nationalistisch krank, das muss man sagen. Und ich habe auch mit diesem Nationalismusgefühl gar nichts übrig und weiß auch mit ihm, wie man umgehen soll, es sei denn dagegen sein. Das ist das einzige Gefühl, das ich verstehen kann. Also ich fühle mich nationalistisch nie an Griechenland gebunden, nie an die Türkei gebunden, also überhaupt nicht. Ich kann genauso gut morgen in Berlin leben. Das wäre für mich nichts. Also das wäre ganz einfach für mich.
Ebenso identitätsstiftend ist die Religion. Griechenland als orthodoxes Christentum und Türkei ist mehrheitlich islamisch. Halten Sie sich da auch völlig raus aus diesen religiösen Fragen?
Ich glaube, dass in Ländern wie Griechenland, wie auf dem Balkan, eben die Orthodoxie und die Religion eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben und aus ganz spezifischen Gründen, weil ja die Griechen bis 1829, bis also der ersten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts keinen eigentlichen Staat haben, nur als Nation da waren. Und da spielte natürlich die Präsenz der Religion eine ganz entscheidende Rolle um das Überleben dieser Nation. Und deswegen hat auch die Religion heute in Griechenland ein Wort zu reden.
Die Türkei ist heute eine relativ wichtige, zumindest regionale Macht. Viele Türken meinen auch, sie sei wieder eine große Macht. Für was halten sich denn die Griechen?
Brauchen die Griechen sowieso nicht. Sie sind ja Mitglied in der Europäischen Union. Die sind sowieso größer als die Türkei, wenn man das also ganz betrachtet, nicht? Also das braucht man nicht. Die Griechen haben nichts von der Türkei zu befürchten. Ich glaube, es geht um interne Reibungspunkte zwischen den beiden Ländern, die eigentlich beseitigt werden könnten, wenn nicht beide Länder, sagen wir, aus ihren gemeinsamen Problemen keine Probleme der Inlandspolitik gemacht haben, sodass davon auch, sagen wir, Wahlstimmen abhängig sind. Und jetzt ist es so weit, dass keins von beiden Ländern einen Schritt zurückweichen kann. Das geht mit der Zypernfrage so, das geht mit der Türkei so, das geht überall so. Ich glaube, Griechenland im Großen und Ganzen hat einen großen Schritt nach Europa gemacht, mit dem Beitritt in die alte EWG, in die heutige EU, was die Türkei noch nicht geschafft hat. Und es geht nicht um Regionalmacht. Die Türken denken in diesem Sinne eigentlich altmodisch. Es geht nicht um Regionalmacht, es geht nicht um Stärke, sagen wir, des Militärs. Es geht um Überzeugung.
Sind Sie der Meinung, dass die Türkei auch in die EU muss?
Ganz entschieden, aber das ist eine Frage, die nicht die Europäer lösen können, vor allem aber die Türken. Die Türken müssen eigentlich sich entscheiden, ob sie in der EU wollen und was bedeutet, dass sie noch in Fragen Demokratie, in Fragen Menschenrechte viel unternehmen müssen.
Herr Makar ist damals ja nicht aus der Türkei weggegangen wegen der prekären Lage dort für die dortigen Griechen, sondern weil Ihr Vater Sie nach Wien zum Studieren geschickt hat. Warum ausgerechnet Wien?
Weil ich ja ein österreichisches Gymnasium absolviert habe. Mein Vater wollte, dass ich Deutsch lerne.
Warum?
Er wollte, dass ich seine Firma übernehme. Ja. Und er glaubte damals, also Anfang der 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, dass Deutsch die internationale Unternehmenssprache sein würde in der Zukunft. Er hat sich total geirrt. Aber das war also der Grund, sein Bewegungsgrund, mich in ein österreichisches Gymnasium zu schicken und nachher in Wien. So ist es gekommen.
Wie hat Sie diese andere Kultur in Wien, das ist ja doch sehr das Zentrum von Europa, wenn man so will, wie hat Sie das auch mentalitätsmäßig geprägt?
Ja, ich sage immer, ich bin also von Geburt her ein Istanbuler, von der Sprache her ein Grieche, von der Kultur her ein Deutschsprachiger. Also für mich war die deutschsprachige Kultur im Allgemeinen prägend. Sie hat mich geprägt. Und ich denke, wenn ich kulturell denke, viel mehr als Deutschsprache als als Grieche.
Dann später sind Sie nach Athen gezogen, als Sie beschlossen haben, jetzt wirklich mit der Schriftstellerei ernst zu machen und Schriftsteller zu werden. Kann man nur in Athen gut Griechisch schreiben?
Weil ja Athen das Zentrum der modernen griechischen Sprache ist. In diesem Sinne, natürlich kann man dort schreiben und man kann auch diese ganze Entwicklung der modernen Sprache miterleben. Und das war ja auch entscheidend für mich, warum ich nach Griechenland gegangen bin.
Politisch war es damals nicht sehr gemütlich in Athen. In der Zeit, als Sie Ihre ersten Theaterstücke verfassten und die auch aufgeführt wurden, war gerade die Militärdiktatur. Warum hat das Militär eigentlich in beiden Ländern, in Griechenland und auch in der Türkei ja heute noch, immer so eine große Rolle gespielt?
In allen rückständigen Gesellschaften spielt das Militär eine große Rolle. Das ist die einfache Wahrheit, nicht? Weil ja dieses Militär in beiden Ländern und in allen vielen anderen, die rückständig sind, die einzige organisierte Macht ist, die einzige disziplinierte Macht ist. Und das bewirkt gemischte Gefühle in der Nation, angefangen mit der, sagen wir, von der Bewunderung bis zum Schutz, alles. Und man, also in diesem Sinne hat natürlich die Militärdiktatur in Griechenland eins positiv bewirkt, dass sich nämlich die Nation vom Militär distanziert hat. Und dass für die Griechen nur mehr das Militär einfach ein Teil des ganzen Staatsapparates ist, es ist aber nichts mehr. In der Türkei ist es nicht so gewesen. Also die Türken haben ihr Militär immer bewundert. Die Streitkräfte waren ein Symbol für das Land. Sie sind es fast immer noch. Weniger, aber trotzdem, was natürlich in Griechenland nach der Diktatur verschwunden ist. Es ist komisch, aber in der Türkei hat diese Solidarität mit dem Militär auch nach der Evren-Diktatur nicht abgenommen, wo doch die Evren-Diktatur viel blutiger war als unsere Diktatur.
Und als die Militärdiktatur vorbei war und es dann überging zur Demokratie, war das für Sie auch persönlich, auch schreiberisch damals ein Aufblühen? War das eine Blütezeit für Sie?
Sie können das auch mit Spaniern besprechen. Immer ist der Widerstand gegen eine Diktatur oder gegen, sagen wir, ein blutiges System, sagen wir, sehr schöpferisch. Man ist wirklich im Aufschwung, man kann besser denken, man kann besser schreiben. Das heißt nicht, dass ich mir eine Diktatur wünsche. Nur würde ich sagen, dass wir während der Diktatur uns dadurch gewählt haben, indem wir immer geschrieben haben und immer versucht haben, die Gesetze der Diktatur umzugehen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es heute genug Themen gibt auf der Welt, besonders für einen Krimi-Autor, mit dem er sich stark und sehr engagiert beschäftigen kann.
Wie ist es heute? Griechenland war früher sehr arm und ist nicht zuletzt auch in den Jahren, seitdem es in der EU ist, merkt man doch, dass ein relativer Reichtum auch zu den Menschen, auch auf die Inseln gekommen ist. Wie erleben Sie heute Griechenland?
Was an Kultur fehlt bei den Griechen, ist eben dieser Umgang mit dem Geld. Also der Umgang mit dem Geld braucht eine bestimmte Kultur, die davon ausgeht, dass das Geld dazu da ist, um es zu investieren. Die Griechen, weil sie keine Geldkultur haben, eben weil Griechenland ein armes Land gewesen ist in seiner Geschichte, sie wissen nicht gut mit dem Geld umzugehen. Und so sehen sie das Geld eigentlich als, sagen wir, als Mittel zum Konsum und nicht zur Investition. Das ist das eine. Andererseits ist es aber auch so, dass natürlich in den Jahren nach 1989 die ganze Welt ja darauf orientiert ist, nicht nur Griechenland. Alle hängen vom Geld ab. Die anderen, sagen wir, Werte sind irgendwie in den Hintergrund geraten. Das bemerkt man auch in Griechenland auch. Aber man bemerkt das auch in Deutschland oder was weiß ich, in Frankreich, überall.
Wie sehen Sie denn das, was im Moment ja relativ häufig in der Athener Innenstadt passiert, nämlich dass junge Leute durchziehen, Scheiben einschlagen oder Autos abbrennen? Was passiert da im Moment bei der Athener Jugend?
Also was heute passiert in der Athener Jugend, ist etwas sehr Beunruhigendes. Ich finde das ganz schlecht, dass es passiert. Und mittlerweile haben wir auch eine jüngere Generation von Terroristen in Griechenland, die viel, sagen wir, frecher sind und aggressiver als die vom 17. November. Die Leute vom 17. November, diese Terroristen damals, die haben zumindest versucht, eine Akzeptanz bei den Bürgern zu erwecken. Das ist den heutigen völlig egal. Die haben also jetzt einen Polizisten ermordet vor 2 Wochen. Da kam jetzt ein Bekennungsschreiben vor 2 Tagen. Und die sagen, es ist uns egal, diese ganze kleinbürgerliche Schicht, die wollen wir ausrotten. So sagen sie das, ganz offen. Und das ist ganz gefährlich. Und da zieht man einen Faden. So wie die Jungen in der Niederstadt sagen, wir können alles zerstören, es ist uns egal, wir können alles zerstören. So sagen wir, diese Generation von Terroristen, wir können alle töten, es ist uns egal. Und das ist sehr gefährlich.
Lassen Sie uns, Herr Markaris, gegen Ende des Gesprächs noch einmal auf die Gemeinsamkeiten zwischen den alten Feinden aus Griechenland und der Türkei kommen. Wir haben ja vorhin über Verbindendes, nämlich die Schwäche zum Beispiel Nationalismus, gesprochen. Aber es gibt ja auch positiv Verbindendes. Wie ist das zum Beispiel mit der Musik, mit dem Familiensinn? Was entdecken Sie an positiven Gemeinsamkeiten?
Als meine Tochter das erste Mal nach Istanbul ging, sie ist in Athen geboren und aufgewachsen und kannte die Türkei gar nicht. Und als sie zum ersten Mal nach Istanbul ging, sie ist in Istanbul mittlerweile verliebt, sagte zu mir, du Papa, die sind doch wie wir, die Türken. Und ich sagte, weißt du, das ist einer der Gründe, weil wir uns so schlecht vertrauen können. Man kann sich nicht so gut verstehen, wenn man gleich ist. Das ist ein Problem. Andererseits aber muss ich sagen, dass sowohl bei den Griechen als auch bei den Türken, abgesehen von der Gemeinsamkeit in der Musik, auch abgesehen von den Gemeinsamkeiten der Geschichte, auch in den letzten Jahren viele Gemeinsamkeiten, sagen wir, in der Lebensweise, im Kontakt entstanden sind. Also heute setzen sich Griechen und Türken an einem Tisch und können reden. Sie haben Gemeinsames zu erzählen. Sie haben sogar gemeinsame Erinnerungen mittlerweile. Und das ist das Positive. Und ich kann nur hoffen und glaube auch, dass es weitergehen wird. Ich glaube, wenn man den Moment erreicht hat, wo, sagen wir, die Politik es nicht schafft, die Leute gegen den anderen, sagen wir, irgendwie aufzuregen oder zu bringen, dann ist der Punkt erreicht, wo die beiden Völker sich zusammentun können.
Eine Gemeinsamkeit muss dann doch noch erwähnt werden am Ende. Ich nehme an, dass Sie gerne essen, Herr Makaris. Das Essen, die Speisekarten ähneln sich ja ziemlich und die Naturprodukte sind relativ ähnlich und so. Aber gleichwohl gibt es einen großen Unterschied, den Sie auch noch in der Kinderfrau beschreiben, dass die Griechen nämlich viel zu schnell immer essen. Nach einer Stunde ist immer alles weg, während die Türken sich viel Zeit lassen und in kleinen Töpfchen essen. Welche Form des Essens ist Ihnen lieber?
Also was das Essen angeht, sind die Türken der Adel und die Griechen der Mittelständler.
Und dann gibt es hinterher den Raki, den wir vorhin schon besprochen haben.
Ja, der Raki ist ein wunderbares Getränk, muss ich sagen.
Topraktan mı sürmüş, candan mı kopmuş, açar yedi veren kan çiçekleri. Türküm şiir mi, alt mı yoksa, açar yedi veren kan çiçekleri. Türküm şiir mi, alt mı yoksa, açar yedi veren kan çiçekleri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.